Kartoffelsalat und Würstchen für die 30. Kartoffelsalat und Würstchen für die 30. Liebe Fugis, hier ist euer Fast-Zinker-Restaurant. Hier ist Fugengold. Wir sind zum letzten Mal vor der Sommerpause bei euch. Wir beliefern euch heute zum letzten Mal. Die 30 müsst ihr nehmen. Dann müsst ihr mehrere Runden Kilowatt Kartoffelsalat und Würstchen, Kraut und Wirsing, was auch immer, müsst ihr abwarten, bis wir dann wiederkommen. Anfang Oktober munkelt das Orakel, das Fugengold-Orakel, ob das so sein wird, werden wir natürlich sehen, ob Marc und ich verschütt gehen in den Ferien. Aber schön, dass ihr jetzt da seid, schön, dass wir jetzt da sind und schön, dass Marc Thaddäus süß unter uns ist.
Markus S. Kleiner, liebe Fugis, schön auch euch zu sehen, zu hören, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr habt es schon gehört, es ist die letzte Folge vor den großen Sommerferien, will ich fast sagen.
Ja.
Wir sind auch amtlich durchgebraten. Ihr werdet auch gleich viel über Markus und mich erfahren mit den Schlagzeilen, die wir euch so als Outro in den Sommer mitgebracht haben. Für alle, die sich jetzt fragen, was zur Hölle meinte er da? Kartoffelsalat, Würstchen? Es ist die KW 30, die Kalenderwoche. Es geht um die Schlagzeilen der aktuellen Woche für die vielen Fragezeichen, die ich noch sehe. Ja, ich freue mich drauf, Markus. Es wird, glaube ich, große gemischte Tüte. Ich kann ja mal Bescheid sagen. Also ich bin total heiß auf den Sommer. Ich freue mich sehr. Fugis, 8 Wochen machen wir Pause, dann sind wir wieder für euch da. Aber heute noch ein letztes Mal. Ich habe Themen für euch, für dich, Markus, mitgebracht. 3 Stück habe ich mitgebracht. Gesundheitsgefährdend, schlechte Haarschnitte. Ich habe mitgebracht Empowerment mit Tramp Stamps. Und ich habe mitgebracht Work-Life-Balance vereint Karriere als Stadträtin und Domina.
Wow, das trifft sich genau mit meinen Themen. Ich habe es knüppelhart dir mitgebracht, weil ihr wisst ja, hart und zart, so ist Fugengold, so ist Marc Thaddäus süß, so bin ich. Ich habe dir mitgebracht Kamala Harris, ich habe dir mitgebracht Gleichberechtigung bei Führungskräften und natürlich, das können wir in der Kalenderwoche 30 nicht versäumen, einen Rückblick auf den CSD in Köln. So sind wir politisch und boulevardesk kurz vor der Sommerpause. Heute ist Dienstag, der 23. Juli, 20.21 Uhr. Es sind 5 Tage hin, bevor ich noch viel älter werde. Es ist ein grausamer Sommer zunächst und dann wird vielleicht der Release im Urlaub und so weiter kommen.
Ja, das darf jetzt keiner übersetzen, Markus. Diese Folge wird 100% Taylor Swift frei, also sag nicht Cruel Summer, mein Lieber. In dem Sinne, lass in die Folge gehen.
Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Marc T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
Ah, Fugis, ich sag euch das. Wir sind überhaupt schon wieder so halbwegs hergestellt heute an diesem Dienstag, weil so viel kleiner Teppich muss sein, bevor wir in diese zum letzten Mal für diesen Sommer in die Schlagzeilen reingehen, die, ihr habt es schon gehört, sehr unterschiedlich werden. Ich habe das Wochenende bei Professor Dr. Markus Kleiner verbracht. Ich war in Duisburg.
Und er durfte mich diesmal Markus nennen.
Ja, ausnahmsweise. Wir haben die große Hafenrundfahrt gemacht. Das war fantastisch. Ich sortiere mal im Kopf so ein bisschen, was man denn so öffentlich erzählen kann. Ich glaube, wir können so 2, 3 Fixpunkte teilen wir vielleicht mit den Fugis. Der Rest bleibt natürlich im Giftschrank. Es war ja viel mehr als Duisburg. Du hast ja eigentlich die kleine NRW-Tour mit mir gemacht. Wir sind ein bisschen unterwegs gewesen, viel gesehen. Wir haben, das musst du gleich nochmal kontextualisieren. Wir haben zum Beispiel einen restaurierten 35 mm Film, Der Phönix, gesehen. Was so eine Art, Kampfkunst-Märchen fast war. Wahnsinnig viele völlig verrückte Sachen. Godzilla-artige Stop-Motion-Trash-Sachen, Kampfkunst-Sachen, fast wie ein Märchen, viele archetypische Symbole da drin gewesen. Und zwar, dafür musste ich eine Aufnahmeprüfung in einen Filmclub bestehen. Das weiß ich noch.
Ja.
Und dann waren wir noch in einer unfassbaren Blast from the Past Metal Club und Bar.
Ja.
Das war auch ein besonderes Erlebnis.
Ja, das war der Buyo Omega Filmclub in Gelsenkirchen in der Schauburg, der einmal im Monat tagt und besondere Filme der Klasse B, C, D bis Z präsentiert. Liebevoll kuratiert, garantiert nerdig. Es ist immer so Exploitation-Filme, 70er, 80er, bisschen Giallo-esque, bisschen trashig. Auf jeden Fall Genre, Kino at its best, Schauburg das ein Beste, wunderschönes, ja. Altes Film, Theater, ganz, ganz großartiger, wir waren im großen Saal, ganz tolle Location. Davor ist der Walk of Fame von Gelsenkirchen, also so Leute wie Rudi Assauer sind da auf den Stein gebrannt, so ein bisschen Hollywood-like, und natürlich trafen wir auch auf die hier nicht erwähnenswürdige, also dürfen wir nicht Taylor Swift, der berühmte Taylor Swift-Stern, der aber nur für ihre Rahmen, ihre drei Konzerte dort war, er kommt wieder weg, war dort. Und dann habe ich natürlich Marc in das legendäre Helvete geführt, ein Metal-Pub, ein Metal-Club. Das hat uns multipervers erwischt, in Ups und Downs. Die Ups waren oben in der Kneipe, auch mit fast durchgehend krediblen Metal. Unten im Keller im Club, da gab es nur für Insta gute Fotos. Aber musikalisch war das wirklich auch ein Höllengang, muss man einfach so sagen. Symphonic, Melodic, Metal. Dann liefen da sowas wie unfassbar böse Onkels, ekelerregend.
Ah, richtig beschissen.
Widerwärtig, aber auch Rammstein lief dann. Und auf einmal lief dann auch eine so eine Hardrock-Version von Bella Schau und man wartete eigentlich, wann kommt der kredible Metal, und dann lief so eine ganze halbe Stunde lang, und also wirklich viel, viel, viel Verachtung für diesen DJ, weil oben lief einfach vernünftiger Sound, wenn man dann Slipknot hört, wenn man dann Ministry hört, wenn man Megadeth hört, Metallica, was auch immer, dann ist das großartig, dann schlägt mein Metal-Herz, deins auch, aber unten dann so, und dann hat man so knapp eine halbe Stunde so Seemanns-Metal gehört. Das war fast, als ob du auf so einem Schlager-Move warst. Oder wenn der Trömmelsche Jon, dann schonkeln wir zu den Shanties. Also das war Metal-Shanty. Furchtbar, aber trotzdem toller Laden. Grandioser Türsteher.
Ich will sagen, der Laden selber, fantastisch. Ich habe mich in meiner Jugend an die Metal-Nächte erinnert. Ich will an der Stelle aber das kleine goldene Pfui verleihen an den DJ, im Helvete, der Samstag, den 20. Juli, der aufgelegt hat. Mit Rammstein und Onkels hast du uns wirklich vergrätzt. Da waren wir auch sofort wieder raus. Deswegen das goldene Pfui für ihn ganz explizit und für den Laden natürlich Verehrung. Da wächst mir direkt eine Kutte mit Badges, wenn ich dran denke.
Oh yeah, baby. Und über den Rest reden wir natürlich nicht. Das bleibt in der Fugengold-Geheimniskiste. Ja. Von daher, schön war es gewesen.
Das verscherbeln wir, wenn es schlecht läuft, irgendwann auf einem Patreon-Account, die Insider-Geschichten.
Ja, für Menschen mit ganz viel schlechtem Geschmack.
Ich glaube, es wird Zeit, die Fugis scharren mit den Hufen, sie wollen das Feuilleton um die Ohren geschlagen bekommen. Wir gehen rein, Schlagzeile 1. Es ist wichtig, diese erste Schlagzeile betrifft dich persönlich ganz direkt als Gefahr, als direkte Bedrohung. Deswegen Ohrenspitzen, bitte. Es ist eine Spiegel-Online-Schlagzeile von Christopher Bonnen. Die Schlagzeile ist vom 6.7. Überschrift: High Fade, Undercut, juckende Kopfhaut. Hautpilz verbreitet sich durch Trendfrisuren. Ein hochansteckender Fadenpilz sorgt bei jungen Männern für rote Entzündungen am Kopf. Der Grund ist wohl mangelnde Hygiene in Barbershops. Fachleute sprechen von einer europaweiten Epidemie. Plötzlich bilden sich im Nacken rötliche Flecken mit rindförmig verdicktem Rand. Die rot gereizten Stellen schuppen und jucken. Die Flecken können sich verteilen auf dem Kopf und über den Körper. In schlimmsten Fällen führen sie zu eitrigen Abszessen und Haarausfall. Hautärzte entdecken derzeit immer mehr solche Infektionen, die sich auf einen Hautpilz zurückführen lassen. Trichophyton tonsurans. Ungefähr so, glaube ich, spricht man den aus. Und er löst eine Ringelflechte aus. Die ist nicht nur unappetitlich, sondern kann sogar zu Narben und kahlen Stellen auf der Kopfhaut führen. Jetzt das Wichtige. Der aktuelle Anstieg der Fallzahlen scheint einen anderen Grund zu haben. Besuche in billigen Barbershops. Das zumindest glauben Fachleute. Aber warum breitet sich der Pilz jetzt aus? Wie gefährlich ist er? Und was sollte man beim nächsten Friseurbesuch beachten, um eine Infektion zu vermeiden? Und jetzt, Markus, wird's wichtig. Derzeit diagnostizierte man die Infektion immer häufiger, teilt auch die Charité in Berlin im Spiegelanfrage mit. In Duisburg!
Nein!
Häufen sich die Fälle schon vor Jahren.
Nein!
Doch, inzwischen hat der Pilz längst deutschlandweit sich verbreitet. Dermatologe Schaller spricht gar von einer europaweiten Epidemie. Ich überspringe bis zum letzten Absatz. Es ist scheinbar recht einfach zu behandeln dann, wenn es mal erkannt ist. Aber wenn die Infektion nicht behandelt wird, kann das Ergebnis ein dauerhaft kahler Kopf sein. Die wichtige Frage natürlich zum Schluss noch, warum verbreitet sich der Pilz in Barbershops? Schuld ist mangelnde Hygiene. Da sind sich die Fachleute einig. Schuld seien am Ende vor allem die Schnitte zu Tiefstpreisen, sagt Friseurmeisterin Warmut. Sie wisse, dass manche Menschen jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Zitat, aber viele andere leben nach dem Motto, Geiz ist geil, Abführung, so bekämen Billigläden viel Zulauf, doch niemand könne für 15 Euro seriös und sauber schneiden, sagt Warmut. Rasiert, Markus, das war Schlagzeile 1.
Oh, alter Schwede, ey. Also ich gehe nicht in Duisburg zum Friseur.
Wir sind beruhigt.
Bin ich auch noch nie, aber nicht, weil ich Angst vor irgendwelchen Haut-Erkrankungen gehabt hätte, sondern weil es in Duisburg einfach nie einen Laden gab, der die Frisuren, die ich mochte, und die sind auch, glaube ich, multipervers, aber nein, aber ich war nie, also das ist nie so gewesen, deshalb kann ich über die Haarsalon-Szene, auch die Barbersalon-Szene nichts in Duisburg berichten. Ich sehe nur, dass es wahnsinnig viele Läden, also Barbershops einfach aus dem Boden gestampft wird, und das Problem bei solchen Barbershops ist nicht nur der Hautpilz, für mich ist das ästhetische Problem, dass alle gleich aussehen. Also das gibt so 3-4 Grundschnitte und so sieht man aus, und das ist so anscheinend der Wunsch nach Herdenwärme, generationsübergreifend gleiche Scheitel, gleiche Frisuren, gleiche Kürzen, gleiche Längen und so weiter. Und dann wird das Rasiermesser rausgeholt, und natürlich musst du nach jedem Haar, also nach jedem Haarschnitt die Klinge wechseln, und darfst natürlich die Klinge nicht zweimal, also es hat nicht nur wegen Hautpilz, das kann natürlich auch ganz andere Momente auslösen, wenn man dann, das ja auch mal leicht passieren kann, geschnitten werden kann. Ja, also meine Expertise ist im Barbershop, aber nicht im Duisburger. Ich habe einen fantastischen Barber in Düsseldorf, der Mo, der diesen Podcast niemals hört, aber ich bin am Samstag wieder da. Das ist ein Musterbeispiel für mich, und das ist so, finde ich einfach total wichtig, ein Hygienepapst, der auch ganz viel erklärt, was er tut, wie er es klärt, warum er was macht und so weiter, finde ich immer total wichtig, nicht nur beim Arzt, beim Handwerker, sonst wo, das ist einfach Gewerke, die man selber nicht durchdringt, dass man einfach viele Infos bekommt und dann aber auch safe sein kann, wenn es auch dann, wenn du zur Physiotherapie gehst oder wenn du mal zur Massage gehst oder was auch immer, dass sozusagen da einfach die Hygienebedingungen stimmen, oder wenn man viel essen geht. Ich meine, das Thema Hygiene ist ein übergreifendes Thema, dass immer da, wenn du etwas konsumierst, was auf deinen Körper gerichtet ist, soll das sein. Aber sind jetzt ja alles viele Gemeinplätze. Ihr merkt, ich schwimme herum, weil wir ja zu einer Thesenbildung kommen müssen. Also ich finde den Hinweis natürlich auf Hygiene und den Hinweis auf die Billigläden, also im Sinne von Geiz ist geil, das ist natürlich auch urdeutsch, diese Haltung, Geiz ist geil. Natürlich ist es auch so, dass viele von uns einfach nicht ausreichend finanzielle Mittel haben, dann auch wenn sie regelmäßig zum Friseur gehen wollen oder andere Sachen machen müssen. Also deshalb gibt es eben auch diese Angebote, aber auch bei diesen Angeboten jetzt günstiger Haarschnitt hin oder her, muss Hygiene das oberste Gebot sein. Das ist auch so, wenn du in eine gute Pommesbude gehst, soll das Fett auch nicht vor 5 Tagen sein.
Ja.
Also insofern ist Hygiene nicht immer an Finanzierung gebunden, beziehungsweise wenn der Preis billig ist, kann niemand was von der Hygiene erwarten. Insofern ist Haarspalterei um die Hygiene. Ein No-Go, das ist meine These.
Yes,
ja. Hervorragend. Also insofern, ich liebe sie. Punkt. Sonst wird's, jetzt höre ich sehr, aber sehr auf, gut. Sonst wird's banal.
Sehr, sehr gut, mein Lieber. Ja, ich war gespannt auf dein Motto, weil du hast deutlich mehr Zugang. Das sieht man nicht nur auf unserem Cover, das weiß jeder, der uns kennt. Ich sehe eher aus wie der aus dem Muppets Ersatzteillager.
Ja, das Monster. Aber,
ja, ja.
Aber ein liebevolles
Monster. Ja, ich finde, diese Extreme sind ja ästhetisch nicht das Schlimmste, was aus dem Billig-Barbershop so rauskommt. Ich finde so eine lineal gezogene Bärte und ausrasierte Scheitel und so. Ich persönlich viel schlimmer, aber ja, das war ein seltsamer Artikel, den ich unbedingt hier nochmal anschleppen musste vor der Sommerpause.
Na, ich fand das ein gutes Thema, mein Lieber. Und deshalb bringe ich jetzt das Niveau herein. Wie immer bei Fugengold. Aber gut, wenn Lotte und Sarah dabei sind, bringen die beiden das Niveau hinein.
Ja,
zumindest kann ich sagen, ey, ich bin Niveaukönig bei Fugengold. Ihr Lieben, ist ja nur Spaß. Also mein Thema ist vom heutigen Tag, 23.07., ist von der ARD, Tagesschau, und zwar trägt es den Titel: Ich kenne Typen wie Donald Trump, Harris besucht Wahlhelfer. US-Vizepräsidentin Harris hat offenbar die nötigen Delegiertenstimmen zur Nominierung als Präsidentschaftskandidatin zusammen. Vor Wahlkampfhelfern in Delaware gab sie sich siegessicher und deutete an, wie ihr Wahlkampf aussehen dürfte. US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat sich in ihrer ersten Rede als mögliche Präsidentschaftskandidatin der Demokraten als entschlossene Herausforderin des republikanischen Kandidaten Donald Trump präsentiert. Sie habe als Staatsanwältin und Generalstaatsanwältin von Kalifornien mit Verbrechern aller Art zu tun gehabt, sagte die 59-Jährige bei einem Auftritt in der Wahlkampfzentrale der Demokraten in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. Zitat: Verbrecher, die Frauen missbrauchen, Betrüger, die Verbraucher abzocken, und Schwindler, die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil gebrochen haben. Hört mir also zu, wenn ich sage, dass ich Typen wie Donald Trump kenne. In diesem Wahlkampf werde ich mit Stolz meine Bilanz mit seiner vergleichen. Zitat Ende. Bessere Zukunft, die allen Amerikanern Platz bietet. Gleichzeitig skizzierte Harris ihre Vision für eine mögliche Präsidentschaft. Zu den zentralen Punkten ihres Programms gehören die Unterzeichnung von Gesetzen zum Schutz des Rechtes auf Abtreibung sowie ein Verbot von Sturmgewehren. Zitat: Wir müssen die Rechte der Frauen schützen und gleichzeitig für mehr Sicherheit in unseren Gemeinden sorgen, sagte Harris. Zudem betonte sie, dass der Wiederaufbau der amerikanischen Mittelschicht ein zentrales Ziel ihrer Präsidentschaft sei. Harris, in den USA als Tochter einer Inderin und eines Jamaikaners geboren, präsentierte sich als Kandidatin des Fortschritts und stellte ihre mögliche Kandidatur in den Kontext der US-Bürgerrechtsbewegung. Trump blicke zurück und sie nach vorn, so die Botschaft. Der Republikaner wolle das Land in eine Zeit zurückversetzen, in der viele unserer amerikanischen Mitbürger noch nicht die vollen Freiheiten und Rechte besaßen. Zitat Ende. Sie glaubt hingegen, Zitat, an eine bessere Zukunft, die allen Amerikanern Platz bietet. Zitat Ende. Bei ihrem Auftritt zeigte sich Harris siegessicher, erkannte aber auch an, dass der Schwenk zu ihr als mögliche Kandidatin für das Wahlkampfteam eine Umstellung bedeute. Zitat: Ich weiß, es war eine Achterbahnfahrt und wir haben alle so viele gemischte Gefühle, sagte sie mit Blick auf den Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Rennen um das Weiße Haus. Zitat: Wir haben so viele verdammt gute Gründe, Joe Biden zu lieben, und ich habe volles Vertrauen, dass dieses Team der Grund sein wird, warum wir im November gewinnen. Zitat Ende. Harris betonte, sie werde, Zitat, alles in ihrer Macht Stehende tun, Zitat Ende, um die Demokratische Partei nach den aufreibenden Wochen wieder zu vereinen. Zum Abschluss: Die Trump-Kampagne reagierte umgehend auf Harris' Rede. Sprecherin Caroline Leavitt bezeichnet die Vizepräsidentin als, Zitat, genauso inkompetent wie Joe Biden und noch liberaler. Zitat Ende. Sie forderte Harris auf, die Verantwortung für die gescheiterte Agenda der beiden Regierungen der vergangenen Jahre zu übernehmen. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Nach Bidens historischem Rückzug aus dem Wahlkampf gilt Harris derzeit als aussichtsreichste Bewerberin der Demokraten für die US-Präsidentschaftswahl am 5. November. Sie muss aber noch von ihrer Partei nominiert werden. Ob diese Bidens Vorschlag folgt, entscheidet sich auf dem Nominierungsparteitag der Demokraten vom 19. bis 22. August in Chicago. Die Partei treibt bereits Pläne für eine virtuelle Abstimmung voran, in der die Delegierten schon vorher einen Kandidaten oder eine Kandidatin auswählen können. Der Ausschuss, der die Regeln des Parteitags festlegt, will sich am Mittwoch treffen, um festzulegen, wie das Verfahren ablaufen könnte. Ein Entwurf des Plans liegt der Nachrichtenagentur AP vor. Bitteschön, Marc, was sagst du dazu?
Alrighty, Markus. Zuallererst mal muss ich natürlich im Namen aller Fugis fragen, was eigentlich aus Dachregionen nicht politisch geworden, aber egal, das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Ich freue mich drauf und ist vielleicht auch schon eine gute Richtung für alles, was nach der Sommerpause passiert, aber da sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber. Ja, ich habe es intensiv verfolgt. Es war, wann war es, die Nacht von Sonntag auf Montag war es doch, oder? Wo Biden das bekannt gegeben hat. Ich habe das Sonntagnacht noch irgendwann, als ich spät eingeschlafen bin, sogar noch verfolgt. Irgendwie treibt mich wahnsinnig um, treibt viele Menschen, die ich hier auch in Deutschland, in Europa kenne, wahnsinnig um. Hat ja riesige Einflüsse, ne? Also es ist ja auch irgendwie schwer zuzusehen, irgendwie passiv. Man kann nichts tun, wir können nicht wählen in den USA. Wir haben alle äußern sich dazu, alle debattieren ganz, ganz feurig drüber. Tun kann man da tatsächlich nichts. Ich erlebe viele Menschen hier im Umfeld, die fast engagierter sind als bei deutschen Wahlen. Das ist ganz interessant, finde ich, zumindest also in meiner Bubble hier. Naja, weil einfach dieser große Einfluss mit NATO, Europa, auch unserer Zukunft. Ich bin wahnsinnig froh. Ne? Also ich ziehe den Hut vor der Entscheidung von Joe Biden. Klar, alle können sagen, war jetzt auch richtig, richtig spät, hätte das schon mal vor Monaten, vor einem Jahr machen können. Nichtsdestotrotz, Chapeau davor. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, wenn du dein Leben lang darauf hinarbeitest, dann noch im Amt bist, die zweite machen könntest, da zurückzutreten. Ich glaube, das ist ein großes Zeichen auch dafür, für was er steht und wie er auch will, dass seine Legacy, also dass da fortgeführt wird. So ein ganz, ganz großer Move, irgendwie großen Hut ab, finde ich, davor. Und jetzt hat Trump, dieser Fascho, eine fantastische Gegnerin, auf die er sich noch nicht eingeschossen hat. Das ist das, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, dass er immer über den noch älteren, noch gebrechlicheren weißen Mann sich lustig gemacht hat und seine ganze Bemühung, sein Nicht-Wahlkampf, sein Boulevard-Wahlkampf jetzt sozusagen komplett nichtig ist, weil er jetzt eine fantastische, starke Frau als Gegnerin hat, die mit den ganzen Baller-Argumenten, die er vorher hatte, ja, er ist zu alt, er ist irgendwas, die könnte sie, wenn überhaupt, jetzt alle umdrehen. Wird sie nicht machen, muss sie auch nicht. In dem Sinne, ich habe auch schon mitbekommen, alleine es wurde auch in einem Artikel wieder erwähnt, die geht auch an die großen Themen ran. Sie will sich um Abtreibungsrechte kümmern, um Sturmgewehre, also stellt sich gegen die NRA irgendwie, was den Deutschen die Autobahn ist, den Amis ja, das sinnlose Rumballern irgendwie. Also ich bin wahnsinnig gespannt, wie der Wahlkampf sich dreht. Halte sie auch irgendwie für eine gute Kandidatin, die auch Chancen hätte gegen Trump, meiner Meinung nach. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man sich dazu verhält. Also Verehrung, würde ich sagen, für das ganze Thema. Verehrung für Biden, der den Hut genommen hat, auch wenn es ein bisschen spät war. Verehrung schon mal präventiv mit Daumen drücken für den Wahlkampf von Harris, wenn sie wirklich die Nominierte wird. Und was hat ein Amerikaner zu deutscher Politik mal gesagt? Ich bin ein Berliner. Dann will ich an der Stelle sagen, ich bin Team Harris. Ja. Das ist mein Motto der Verehrung.
Okay. Ja, also ich bin, mich interessiert das sehr, wie erstmal die Berichterstattung ist. Es ist ja lange verhandelt worden, Biden muss zurücktreten, Biden wird es nicht schaffen. Das war ja die Dramageschichte, also die mediale Dramageschichte oder die Drama fast schon eine Serie zu Joe Biden selbst, zu seinem Gesundheitszustand, zu seiner politischen Entscheidungsfähigkeit noch, zu dem, dass er sozusagen heillos Donald Trump ausgeliefert ist und so weiter. Also es war ja sehr, sehr stark einfach nur eine Untergangsberichterstattung, die wir hatten. Das war einfach so. Und auf der anderen Seite diese Angstberichterstattung. Und immer wieder wurde dann so mit Narrativen gearbeitet, auch in den deutschen Medien, Stärke und Schwäche. Da ist der 81-jährige Joe Biden total schwach, kurz, also jemand, das klingt so, als ob er kurz vorm Ende Tage wäre. Und auf der anderen Seite der kraftstrotzende 78-jährige, der 34 Mal verurteilt ist und Amerika trotzdem noch Präsident werden kann. Also das ist sozusagen eh schon eines der absurdesten Geschichten, dass ein 34-fach verurteilter Mensch Präsident werden kann. Und dann auch noch sozusagen dieser na also dieser Weltmacht, ja, oder der größten Weltmacht, ja, der USA. Und das ist schon mal ganz absurd, aber deshalb ist auch diese Berichterstattung sehr einfach gelaufen, sehr dramatisch gelaufen. Jetzt habe ich gedacht, okay, was passiert, wenn das, was sich schon seit ein paar, zwei, drei Wochen angekündigt hat, so, ja, aber niemand wusste, ob es wirklich geht, was passiert in der Berichterstattung? Deshalb habe ich dir so einen Artikel auch rausgewählt. Und der ist erstaunlich nüchtern. Also man hätte jetzt erwartet, wow, also jetzt wird ganz viel Power to Kamala Harris, Support, Unterstützung natürlich, wenn man auch zu Instagram schaut, TikTok schaut und so weiter. Alle sind wieder sozusagen Team Harris, was auch gut so ist, was auch richtig so ist. Ich kann dein Motto nachvollziehen, nur mir fehlt so ein bisschen, was weiß man denn über Kamala Harris? Wie sehr traut man ihr sozusagen auch eine politische Kraft zu? Sie war nicht sonderlich erfolgreich als Vizepräsidentin, das muss man auch so sehen. Mir wäre ja persönlich Michelle Obama, aber das ist ja nur meine persönliche Meinung, viel, viel lieber gewesen. Sie hätte es nicht machen wollen. Das hätte auch nochmal eine ganz andere Signalwirkung gegeben. Und ich bin sehr gespannt, wie Kamala Harris in der kurzen Zeit, wir reden jetzt, wir sind Ende Juli, Wahl ist im November, also wir haben sehr wenig Zeit, auch dieses ganze Wahlkampfteam, sozusagen diese Agenda, die sie sich jetzt setzt, in kürzester Zeit umzusetzen und so weiter. Und sie hat vollkommen recht, dass sie das Thema der Abtreibung natürlich aufgreift, das ja so umstritten ist in Amerika, weil, ich habe verschiedenste Berichte gesehen in den letzten Wochen, es unfassbar ist, dass Donald Trump ja wahnsinnig viel Zuspruch von sich weiblich lesenden Wählerinnen hat und die ihn wahnsinnig unterstützen und da so ein Schwenk hingeht und das natürlich auch eine ganz hohe Wahlentscheidungskraft hat und was man da ja auch alles nicht nachvollziehen kann. Ich kann Amerika in vielen, vielen Punkten nicht nachvollziehen. Habe ja selber dort mal gelebt und also es ist mir immer fremder geworden über die Jahre und Jahrzehnte, dieses Land. Und auch dieses Wahlsystem, man kann sich über viel streiten, aber für mich ist interessant, A, warum ist sozusagen, wenn wir nur über Schwäche und Stärke machen, warum ist jetzt so ein möglichst neutraler Ton gewählt, was ja okay ist, ist ja Nachrichten, ist ja erstmal ein Bericht, was ist passiert, was ist für eine Agenda da und so weiter, das ist normaler, seriöser Informationsjournalismus, völlig fein, aber man hat sich trotzdem in all diesen Formaten immer wieder auf dieses Celebrity Deathmatch zwischen schwach und stark, zwischen alt und alt, aber irgendwie noch potent und so weiter festgelegt und dann auch irgendwie resigniert auf der Ebene von, naja, also er ist mehrfach vorbestraft, macht trotzdem nichts, man muss doch wissen, dass man ihn eigentlich nicht wählen darf und man hätte ihn auch gar nicht aufstellen dürfen, aber es passiert trotzdem und es war so eine Resignation da und es war eigentlich schon, ach komm, ist doch eh schon alles entschieden und jetzt sind auch sozusagen, also gerade wie wenn wir über sich weiblich lesende Wählerinnen sprechen und jetzt kommt sozusagen nochmal ein Turn vielleicht rein. Also es kommt auf jeden Fall ein Turn rein, der Frage ist, was das bringt, aber es kommt ein Turn rein. Ich bin sehr gespannt, wie die Berichterstattung weitergehen wird, wie die Unterstützung von Kamala Harris weitergehen wird. Es ist ja jetzt schon verhandelt worden, Leute, macht euch in Deutschland keine oder in der Außenpolitik in Deutschland keine zu großen Hoffnungen mit Kamala Harris und so weiter. Das wird jetzt sozusagen nicht nochmal einen großen Change geben im deutsch-amerikanischen Verhältnis und so weiter. Das wurde sofort relativiert. Also ich glaube, man besitzt sehr, sehr viel Skepsis vor Kamala Harris. Das wird ja die Wahl nicht beeinflussen, so. Aber es wird unsere Wahrnehmung dieser Wahl nochmal verändern. Und das werde ich weiter mit Neugier beobachten.
100%. Geht mir auch so. Und da noch eine Reaktion darauf zu geben, vielleicht auch was der Feuilleton-Aspekt davon ist, ist die Berichterstattung. Und das ist genau das, was du sagst. Das ist mir auch aufgefallen bei dem Artikel. Vielleicht ist es ein Wegbewegen vielleicht reden wir nicht mehr über Politik aus der Feuilleton-Spalte sozusagen. Vielleicht war das vielleicht ist dieser Schock, dieser Wechsel auf der, in Anführungsstrichen im Endspurt, auch das, was der Berichterstattung gefehlt hat.
100%.
Und was ich übrigens interessant finde, was du auch gesagt hast, ich finde interessant, wie die Zeitrechnung dort anders funktioniert. Ne? Wenn du das mit anderen Wahlkämpfen in zum Beispiel Deutschland oder gerade auch Frankreich oder so vergleichst, ist es eine unfassbar lange Zeit. Also wie bei manchen die Wahlkämpfe überhaupt nur funktionieren. Die sind irgendwie schon mittendrin. Also es ist eigentlich nur recht lange Zeit bis zur Wahl. Und trotzdem hat man das Gefühl, es ist schon auf den allerletzten Meter und wir sind gespannt. Ich bin gespannt, was in den 8 Wochen Sommerpause passiert. Und es geht ja um verhältnismäßig wahnsinnig wenige Wechselwähler in den USA immer nur.
Absolut.
Die sich entscheiden
werden. Halten wir fest, ja. Wir drücken Kamala Harris unsere 4 Daumen und ich bin total heiß auf mein zweites Thema, auf meine zweite These.
Natürlich, so Fugis, ihr werdet heute zerrissen werden zwischen Politik und Trash.
Yeah.
Wir gehen wieder in die niederen Gefilde des Boulevards. Weißt du, Markus, ich habe über meine Headlines so ein bisschen den Summer in Style gestellt.
Alright.
Weißt du? So ein bisschen, weißt du, einfach so ein bisschen, ne? Kurzum, ich habe dir eine Glamour.de Headline mitgebracht aus deinem Lieblingsmagazin.
Ah, sexy, sexy.
Es geht um Körperschmuck. Und mal gucken, wie viel du verraten willst. Yeah. Aber das Thema ist, ob es dich tangiert oder nicht. Headline: Das Arschgeweih ist zurück.
Ah.
Und 4 andere überraschende Tattoo-Styles, die dank Gen Z ein Revival feiern. Sein Artikel vom 19. Juli von Katharina Walser. Ich zitiere. Einst ein schambesetztes Merkmal der Nullerjahre ist das Arschgeweih dank der Gen Z wieder an der Spitze der Tattoo-Trends. Was es mit dem Revival auf sich hat und welche Styles noch ein Comeback erleben, erfahrt ihr hier. Beziehungsweise jetzt in Fugengold. Arschgeweih-Trend, wieso das Tattoo ausgerechnet 2024 ein Comeback feiert und 4 andere Motive, die wieder total angesagt sind. In den 2000ern gefeiert von den It-Girls, in den 2010ern als in Anführungsstrichen Schlampenstempel für trashig erklärt. Das ist das Arschgeweih, aka ein schnörkeliges Tattoo am unteren Rücken. Jetzt feiert es laut Gen Z auf TikTok, Instagram und Co. wieder ein Comeback und wir haben uns diese Trendwende einmal ein wenig genauer angesehen. Anfang der 2000er gab es wohl kaum einen in Klammern weiblichen Star im Entertainment-Business, der nicht auf den Trend des Arschgeweihs aufgesprungen ist. Egal ob in seiner Ursprungsform als kunstvolle Verästelung, daher der Name Geweih, oder mit anderen Motiven an derselben Stelle, das knapp über den damals so angesagten Hüfthosen prangt. Britney Spears, Christina Aguilera oder Angelina Jolie, sie alle waren Team Hüft-Tattoo. Bis die Tattoos, wie jede Mode, wieder aus der Zeit gefallen waren. Schlimmer noch, man taufte den Tattoo-Style kurzerhand in Anführungsstrichen Tramp-Stamp bzw. Schlampenstempel und suggerierte Frauen, die das Tattoo tragen, seien, auch wieder in Anführungsstrichen, leichte, billige Partymäuse mit wenig Grips. Jetzt steigen doch in den Tattoo-Studios wieder die Nachfragen nach genau diesem Körperschmuck. Die logische Quenz daraus, dass wir uns mitten in dem Y2K-Comeback befinden. Und jetzt wird es nochmal interessant, Markus. Die Umdeutung des Schlampenstempels, so empowernd ist das Comeback des Arschgeweihs. Hinter dem Comeback des Arschgeweihs steckt noch mehr als nur die bloße Mode der Zeit. Denn nicht nur kehrt dein Tattoo-Style zurück, sondern einige UserInnen auf Social Media nennen ihn auch wieder Tramp-Stamp oder Schlampenstempel. Diesmal jedoch nicht als Beleidigung, sondern als ironische Selbstbezeichnung. Der Vollständigkeit halber will ich kurz die Tattoo-Styles nennen, die ebenfalls angeblich ein großes Comeback feiern. Sterne, filigrane Schriften, Delfine, Tiger und Co. und Tribals. Soweit das Update aus der Körperkunst. Markus, deine Tattoos sind ja alle komplett versteckt.
Ja,
was sagst du dazu?
Ja, ja, ich bin halt dezent. Ich trage halt so eine hautfarbene, so ein Suit halt, dass meine ganze Volltätowierung nicht zu erkennen ist. Bleiben wir mal bei dem Steißgeweih, nennen wir es mal so.
Ich habe das nur zitiert, ne?
Ich habe das nicht selbst gesagt. Ja, also mein Motto hierzu ist, Tattoos haben ihre Saison, Diskriminierung und Sexismus haben immer Saison. Und ich finde ja diesen Begriff in meinem Buch Deutschland 151 habe ich auch über Tattoos geschrieben und dann aber auch über dieses Tattoo. Und also wenn man an bestimmten Körperstellen Tattoos wählt, Motive wählt und so weiter, es gibt ja ganz viele, ist man so ein Oldschool-Tattoo-Typ. Was für ein Tattoo-Typ ist man? Farbe, schwarz-weiß, was auch immer. Wofür braucht man den Anker? Was ist das Ankerherz? Also Tattoos, diese Inschriften in den Körper, die eine hochgradige Identifikation verlangen auf der einen Seite. Also dass man wirklich sozusagen die Geschichte seines Lebens, einen Moment, Bezüge zur Familie, zu Freunden, zu Partnerinnen, Sprüchen, zu Motiven, zu kulturellen Aspekten und so weiter. Also es ist sozusagen der Körper als eine Leinwand, auf der man das, was man vielleicht sein möchte, noch einmal expressiv in Verbindung, expressiv ausstellt oder sozusagen einlädt, sozusagen nochmal den äußeren Körper zu lesen, um den inneren Menschen kennenzulernen. Ich finde der Tattoos absolut faszinierend. Ich finde auch die Geschichte der Tattoos absolut faszinierend. Mhm. Und ich finde, dass natürlich ist es wie bei Mode einerseits, aber Tattoos gehen halt tiefer. Und es gibt natürlich die Mode-Tattoos, wo man sagt, ey, das machen gerade alle, das machen wir jetzt auch. Auch so Tribal-Tattoos, die irgendwann komplett verpönt waren, waren natürlich in den 80ern oder in den 90ern vor allem dann total wichtig und eben nicht nur als modisches Ding, sondern als auch wirklich in der Sinne einer rituellen Tätowierung. Heute könnte man diskutieren, okay, wie würde man das aus der Perspektive der Cultural Appropriation sehen, also und so weiter. Ja. Das ist alles, finde ich, sozusagen, ist so, wie es ist, wie mit Mode. Also ob man nun Hawaii-Hemden mag oder nicht, ob man Kordschlaghosen mag oder nicht, ob man Batik mag oder nicht, ob man und so weiter. Bei der Musik ist ganz ähnlich. Also Kultur lebt von einem Recycling der Vergangenheit. Ja, von so einer Retromania, wie Simon Reynolds das mit der Musik genannt hat. Also wir setzen uns in den Dialog mit Dingen, die mal vor Jahren, Jahrzehnten angesagt waren, erfolgreich waren und so weiter, weil in der Kulturindustrie oder in den Kreativwirtschaften ist einfach alles das klar, was einmal erfolgreich war, wird auch wieder erfolgreich sein und kann wieder erfolgreich sein. Deshalb gibt es ja so viele Retro-Trends und Revivals. Was mich dann stört, ist, also ich möchte einfach nur bei dem Thema, was du in den Vordergrund gesetzt hast, beziehungsweise der Artikel in den Vordergrund gesetzt hat, da sieht man eben, wie salonfähig Sexismus und Diskriminierung sind, wie locker das gesagt ist, so ein Schlampenstempel. Ich meine, das ist so mehrfach diskriminierend, das ist halt so komplett widerlich, das ist auch so nicht ironisch oder nicht irgendwie geil, dann zu sagen, heutzutage kann man das sagen, weil das Empowerment ist und das ist so wie im Hip-Hop, als man sozusagen den Begriff der Bitch, also sich weiblich lesende Artist, queere Artist, den Begriff der Bitch sozusagen für sich erobert haben, also die diskriminierende Sprache, den Diskriminierenden entwendet hat, um ihnen sozusagen diese Verwendung des diskriminierenden Vokabulars unmöglich zu machen. Das kennen wir alles, aber davon habe ich früher also beim Hip-Hop nicht viel gehalten und ich finde auch, wenn man so das Tattoo wählt, ist das seine Sache, aber wenn man dann selbst sagt, das ist ein Schlampenstempel, dann führt man die Diskriminierung fort, dann sagt man, das ist aber Empowerment, weil es selbstbestimmt ist, aber trotzdem ist es diskriminierendes Vokabular. Also insofern finde ich das extrem, schwach, ärgerlich. Und ich kann kein Loblied auf Diskriminierung singen. Und auch wenn solche Artikel das dann so lustig, so locker, so lifestyleig, so ironisch, so augenzwinkernd und so weiter, auch augenzwinkernder Sexismus ist Sexismus. Und dazu sage ich nein, danke.
Ein sehr schönes Motto, ein sehr, sehr geiles Wrap-up. Ich empfinde auch den Versuch des Empowerments durch das Wiederaufgreifens von so Diskreditierung als noch nicht so gelungen. Und als jemand, der selber Tinte unter der Haut hat, muss ich sagen, Tattoos und Trends sind für mich sowieso Antonyme. Also funktioniert nicht. Aber genug dazu, wir müssen wieder kurz auf die auf die andere Seite.
Wir müssen auf die andere Seite. Wir müssen auf die Seite des Niveaus kommen. Das zweite Thema für Marc ist vom Spiegel, vom heutigen Tag auch, 23.07. Lautet Gleichstellung bei Führungskräften. So viele Frauen in deutschen Konzernvorständen wie nie. Die Chefetagen deutscher Top-Unternehmen werden weiblicher. Eine aktuelle Studie weist einen neuen Höchststand aus, offenbart aber auch, beim Frauenanteil ist noch viel Luft nach oben und manche Firmen kneifen. Fast jedes fünfte Vorstandsmitglied in den 180 größten börsennotierten Unternehmen ist eine Frau. Der Frauenanteil in den Chefetagen sei bis Ende Juni auf 19,3, 2023 waren es 18,3% gestiegen und habe damit einen Höchststand erreicht, berichtet die Initiative Frauen in die Aufsichtsräte. Den Aufsichtsräten der Unternehmen im DAX, MDAX, SDAX und anderen paritätisch mitbestimmten Unternehmen liege der Frauenanteil mittlerweile bei 37,3%. Im Vorjahr 35,3%. Von einer paritätischen Besetzung der Gremien sind die meisten Unternehmen aber immer noch weit entfernt, heißt es von den Macherinnen und Machern der Studie. Nicht alle Unternehmen halten sich ans Gesetz. In Unternehmen mit mehr als 3 Vorstandsmitgliedern muss seit 2020 gesetzlich mindestens eine Frau der Chefetage angehören. Das besagt das sogenannte Mitbeteiligungsgebot. Es gilt bislang lediglich für börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten. Laut FIDA betrifft das 65 der untersuchten Unternehmen. 3 davon, Südzucker, der Versicherungs- und Bausparkonzern Wüstenrot und Württembergische und der Druckmaschinenbauer König und Bauer, hätten trotzdem keine Frau im Vorstand. In den Aufsichtsräten ist für 104 der 180 Firmen eine Frauenquote von mindestens 30% vorgeschrieben. Bei ihnen liegt die Quote im Schnitt bei 38,5%, bei den 76 anderen nur bei 33,5%. Der Druck der Führungspositionsgesetze wirkt, stellte Bundesfrauenministerin Lisa Paus fest. Bundesbehörden seit 2021 mit Quotenpflicht. Dass verbindliche Quoten wirken können, zeige sich auch am hohen Frauenanteil bei den Unternehmen des Bundes, so FIDA Präsidentin Anja Seng in der Vergangenheit. Werden die nachgeordneten Behörden mitgezählt, so erreichen die obersten Bundesbehörden in der Führungsetage einen Frauenanteil von 45%. Der Bund hatte sich 2021 dazu verpflichtet, bis Ende 2025 in den Chefetagen eine 50-50-Verteilung von Frauen und Männern sicherzustellen. Laut Ministerin Paus ist einer der Hebel für die gute Entwicklung der Ausbau des Führens in Teilzeit. Wir kommen zum Ende. Eine Strategie, die Seng zum Teil auch kritisch sieht. Zitat, Führen in Teilzeit ist dann gut, wenn das sowohl für Männer als auch für Frauen gedacht ist und wenn mit Teilzeit auch mehr als 50% gemeint ist, sagt sie. Sonst bestehe die Gefahr, dass Teilzeit in den Köpfen nur mit Frauen verknüpft werde. Und das sei wiederum schlecht für die Gleichberechtigung.
Sehr, sehr gut. Ein spannendes Thema mitgebracht. Danke dafür. Und natürlich ein großes Fass, auch ein politisches Thema sozusagen. Gleichstellung bei Führungskräften. Also grundsätzlich muss ich sagen, ist schon mal schade, dass das überhaupt so eine fette Schlagzeile noch ist. Ne? Also mit 37,3%, da fehlt ja noch einiges, bis zumindest mal 50-50, was wir anstreben sollten. Also krass, ne? Sieht man, es ist immer noch voll die Riesenschlagzeile, ein Riesenartikel, der da ausgelöst wurde. Way to go, würde ich mal sagen. Und dieses, ja, muss halt weiter ausgebaut werden. Also ich verstehe, es gibt auch kritische Stimmen gegenüber Quoten, gar nicht wegen dem Ergebnis, sondern wegen dem Weg, den man dafür einschlagen muss. Mein Wunsch wäre, dass wir neben diesen Quoten, neben den eigentlichen Prozenten, auch mal hinter die Motive gucken oder hinter die Ziele. So. Also es kann ja jetzt ja nicht nur Ziel sein, dass Frauen genau wie irgendwelche Manager-Typen die 80-Stunden-Wochen rocken und irgendwie auch Geld verdienen. Selbstverständlich ist das vielleicht der Anfang, aber es wäre doch geil, wenn das sozusagen die nächste gesellschaftliche Stufe wäre, wenn wir gemeinsam bessere Ideen entwickeln auf Basis von so einem Dialog für, wie kann man arbeiten und Leben vereinen, können alle Teilzeit machen, werden die Typen auch nicht komisch angeschaut, wenn sie in Elternzeit gehen, was immer noch gang und gäbe ist, was ich auch bei Freunden und Bekannten erlebe oder teilweise auch gar nicht richtig umsetzbar ist, dass Care-Zeit irgendwie richtig angerechnet wird, dass man Rentenpunkte dafür sammelt und so weiter und so fort. Also es steckt für mich irgendwie alles damit drin und ja, irgendwie ganz, ganz grob die Oberfläche nur gekratzt mit den Prozentzahlen und dass man immer noch weit von dem Paritätischen weg ist und es trotzdem schon eine große Schlagzeile ist. Schade, schade. Deswegen Verehrung für das Thema, Verachtung für den Artikel, weil er sich immer noch auf die Zahl und das Oberflächliche sozusagen, die leicht lesbaren, die ersten ablesbaren Ergebnisse von der Tachonadel sozusagen nur anschaut und da auch stecken bleibt. Und mein Motto der Verachtung ist, Gleichberechtigung misst sich nicht nur in Prozentzahlen.
Ein sehr gutes Motto. Ich finde das, ich sehe das so ein bisschen anders als du mit Blick auf den Artikel. Denn ich finde, dass Quote selbst und diese Art der Quotenregelung doch ein ganz wichtiges Thema ist. Es zeigt diese Erfolge, die sonst wahrscheinlich nicht gegeben wären, wenn wir dann sagen, sehen auch, wie viel auch trotz Quote noch Ungleichheit existiert, wie viel Und wie sehr man, wahrscheinlich sich auch viele Unternehmen noch wehren gegen sozusagen eine paritätische Besetzung von Führungspositionen, weil sehr oft halt eben Leadership immer noch mit Männern in Verbindung gebracht wird. Sehr antiquarisch, sehr alt gedacht und zu sagen, ja, die Bestqualifiziertesten, die bekommen das. Das ist eben in Führungspositionen sehr selten der Fall. Und insofern ist eine Quotenregelung eine wichtige Regelung. Und es ist auch wichtig, Zahlen zu zeigen, was bringt eine Quotenregelung. Jetzt muss man natürlich, also was mich daran stört ist, aber das war nicht Gegenstand des Artikels, zu sagen, okay, was hat sich dadurch inhaltlich verändert? Also im Führungsstilen, in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit, in der Fehleranalyse, in der Kritikkultur, in dem sozusagen auch Umgehen mit Sexismus, Umgehen mit Diskriminierung und so weiter. Das ist sozusagen nicht Gegenstand des Artikels gewesen. Das kann man dem Artikel nicht vorwerfen. Der hat berichtet. Ja, der hat über die Studie berichtet. Sehr wichtige Studie, sehr wichtige Initiative. Aber jetzt ist sozusagen das, was, also was es auch gibt, natürlich in Studien und so weiter. Aber was es noch zu wenig gibt, ist zu sagen, also das, was ich gerade aufgezählt habe, dazu würde ich gerne was lesen. Dazu würde ich gerne Studien lesen. Dazu würde ich, natürlich gibt es da genügend wissenschaftliche Artikel schon zu und so weiter. Aber das ist noch total wichtig, um zu zeigen, ja, so eine Quotenregelung ist manchmal einfach nur der Weg dahin, dass es überhaupt so etwas wie annähernde Gleichberechtigung gibt, obwohl wir noch weit davon entfernt sind, reale Gleichberechtigung zu haben und das nicht nur in Führungskräftesituationen, sondern auf allen Ebenen. Aber dann zu sehen, okay, was hat den Unterschied jetzt ausgemacht? Was hat das wirklich inhaltlich gebracht? Und das ist sozusagen noch etwas ganz Wichtiges, wozu noch was verstärkt kommen muss. Denn sonst kannst du hier sehr schnell Menschen vergrätzen, die sagen, oh Gott, jetzt kommt die Quote wieder, jetzt werden irgendwelche Prozentzahlen genannt, aber naja, das ist da vielleicht auch Augenwischerei oder das ist was soll das bringen und so weiter. Also da braucht es einfach noch mehr, also wer da nicht sozusagen sozusagen das einsieht oder versteht oder nachvollziehen kann, einfach auch nochmal hier die zeigen, dass sich Dinge wirklich grundlegend dann auch verbessern und verändern und anders werden und so weiter. Und deshalb kann ich dem Artikel sehr viel abgewinnen, eben auch nur in dieser Hinweisstruktur, weil ich glaube, dass viele überhaupt nicht von dieser Initiative gehört haben, dass es auch diesen Gesetzentwurf wahrscheinlich untergegangen ist und so weiter. Und das finde ich ganz wichtig, dass das ins Bewusstsein kommt, dass man sich damit nochmal auseinandersetzen kann. Also von daher bin ich auch, habe ich den ausgesucht, nicht nur das Thema, aber für die Fugis und für dich. Mein Lieber, jetzt kommt mein letztes Thema vor der Sommerpause. Ja. Haare, Tattoos, was kommt jetzt?
Du hast es bei der Vorstellung vielleicht schon gehört, es ist eine gute Verbindung von Sommer mit Style, Freizeit, Liebe, Lust und auch ein bisschen Politik. Alright. Der Artikel heißt Domina und Stadträtin Julia Verschinina. Schmerz kann befreiend sein, ist das Zitat von ihr in der Überschrift. Es ist ein NDR.de-Artikel vom 23.07., auch von heute, vom Aufnahmetag heute, von Lisa Nordholt. Und ich lese ihn auszugsweise für dich vor. Julia Verschinina arbeitet als Domina und sitzt als Politikerin im Stadtrat von Neuss. Bei Dieb und Deutlich spricht sie über das Spiel mit der Macht, Grenzen in der Szene und die Reaktion auf ihre Arbeit als NRW-Stadträtin. Zitat: Menschen lassen sich Schmerzen zufügen, weil es ein Heilgefühl erzeugt. Man fühlt sich gereinigt und glücklich. Der Schmerz kann befreiend sein. Zitat Ende, erzählt Julia Verschinina in Dieb und Deutlich Talk über ihre Arbeit. Die studierte Kunsthistorikerin ist Domina. Vor allem Männer bezahlen dafür, bei der 32-Jährigen ihre Fantasie auszuleben. Den typischen Kunden, weder vom Alter noch Berufsstand, gebe es jedoch nicht. Frauen sind Einhörner, berichtet sie. Ich hatte aber auch schon homosexuelle Männer als Fetischisten. Julia Verschinina gibt Einblicke in ihren Domina-Alltag. Auch sie sei sadistisch veranlagt. Ihre Neigung entdeckt sie bereits in jungen Jahren zum Unverständnis ihrer Familie. Jetzt geht es noch ein bisschen weiter. Es geht viel um ihren Beruf in dem Artikel. Grenzen im BDSM. Es gab Wünsche, die zu krass waren, dass sie mit 21 eingestiegen ist. Du merkst, ich raffe den Artikel ein bisschen, weil es sehr, sehr viel wirklich um ihren ersten Beruf sozusagen geht. Und dann gibt es noch einen letzten kurzen Absatz, den ich erzählen will. Verletzend in Anführungsstrichen. Reaktion auf ihre Position als NRW-Ratsfrau. Auch ihr zweiter Job sorgte bereits für Schlagzeilen. 2020 zog sie für die Partei in den Neuss Stadtrat und hat seitdem mit Vorurteilen zu kämpfen. In Anführungsstrichen, der Bürgermeister hat zu mir gesagt, dass er es nicht zulassen wird, dass das Ehrenamt beschmutzt wird, dass mir das direkt unterstellt wurde, fand ich sehr verletzend. Abführung, so Verschinina, die sich für Bildung und Integration einsetzen möchte. Auch meine Kollegen haben mit Misstrauen reagiert, aber eher wegen meiner Parteizugehörigkeit.
Halleluja, ey. Ja, ich finde, sehr unausgewogenen Artikel, weil der Fokus natürlich auf ihr als Domina liegt. Es ist total spannend sozusagen zu sehen. Also hier ist so eine Persönlichkeit, sie ist Domina, sie ist Kunsthistorikerin und Politikerin. Das ist ja sehr spannende Melange von Themen, von Lebenswelten. Sehr interessante Persönlichkeit, über die der Artikel berichtet. Ich habe es selber zum ersten Mal von ihr gehört. Insofern erstmal vielen Dank für deine Aufklärungsarbeit oder deine Informationsarbeit. Ja. Ja, ich hätte mich, also ich auch diese Statements, die von ihr zitiert worden sind, ich hätte gerne politische Statements gehört und Statements, die sozusagen von ihrer, weil, also warum muss man von ihrer Tätigkeit als Domina einen Rückschluss auf ihre politischen Kompetenzen schließen? Warum wird diesen Statements, die du zitiert hast, so viel Raum gegeben? Warum ist sozusagen das politische Programm nicht stärker im Vordergrund? Jetzt zu sagen, Sadomasochismus und Politik, natürlich gibt es bestimmt viele, viele Berührungspunkte, aber das finde ich gar nicht so spannend, sondern ich finde das Verachtenswürdige oder auch das Negative, dass eigentlich im Endeffekt ist sie markiert als Domina, die eben noch so by the way auch Kunsthistorikerin ist und Politikerin ist und dann wird sie natürlich von konservativen Männern angefeindet, diskriminiert und so weiter, selbst markiert als unfähig zu einem politischen Amt, weil automatisch, wenn man eben als Domina arbeitet, man schmutzig sei. Also das ist ja sozusagen wiederum das der Abgrund der Psyche des Konservatismus, dass man dann einfach sieht, okay, also was ist erlaubt, was ist verboten, wenn man Politik macht. Und ich meine, schau dir die Geschichte der Politik an, schau dir die Geschichte der Skandale an, schau dir die ganzen Sexskandale an, in die Politikerinnen, vor allem Politiker involviert waren und so weiter und wie das dann wieder skandalisiert worden ist und dass dann immer sozusagen Leitfiguren gesucht werden, zu Vorbilder, zu denen man aufschaut, das ist der letzte Scheiß, das ist so mit Fußballern, ja, diese Vorbilder und diese Vorbilder dürfen ja nicht homosexuell sein oder ja, beim Frauenfußball wird ja akzeptiert, dass Spielerinnen lesbisch sind, das ist ja klar, aber Männern, die können doch nicht so und dann werden dann Outings gefeiert und so weiter, weil das kostet natürlich wahnsinnig viel Kraft, das ist natürlich in so einem Sport und ich finde, das ist wieder, also der Artikel zeigt uns wieder, gibt uns wieder Einblicke in die Psyche des Konservatismus, in den deutschen Konservatismus und zeigt uns einfach und spiegelt uns einfach, wie weit entfernt unsere Gesellschaft von Gleichberechtigung, Freiheit, Modernität, Fortschritt und so weiter ist und wie sehr sie im Konservatismus stecken bleibt. Und das wäre auch das Motto meiner Verachtung, im Konservatismus stecken geblieben.
Sehr, sehr schön, Markus. Genau deswegen habe ich den Artikel mitgebracht. Klar, voll die Rampe gebaut, reißerisch, dass die Partei sie aufstellt irgendwie, dass sie da Bock hat und damit auch nicht hinterm Berg hält oder so. Alles nachvollziehbar und dann aber irgendwie ARD, Mediathek, NDR, auch deep und deutlich. Also das Motiv mit Aminata Belli und Aurel Merz, die sich ja auch als, ich würde mal progressiv verstehen, sich auch irgendwie als politisch korrekt engagiert und irgendwie offen und so auch inszenieren wollen und dann aber voll da drauf hauen. Richtig billo, so, ja, ja, Domina, Domina, also in der Sendung so. Weißt du, ich verstehe, wenn da Tim Melzer mit in der Talkrunde setzt und der kriegt rote Ohren, so, alles klar, ist vielleicht irgendwie nicht seine Welt, seine Generation, wie auch immer, obwohl er trotzdem lässig irgendwie damit umging, so. Aber dann diese ganze Berichterstattung, genau wie du gesagt hast, auch dieser Artikel, ich habe wirklich viel übersprungen, weil mehr als drei Viertel des Artikels natürlich auf die große Domina-Hashtag draufklopft und dann wirklich in, wie wir es gehört haben, in zwei Sätzen abhandelt, dass sie auch in Neuss stattritt. Das hätte mich auch total interessiert und ja, weiß ich nicht, wie viele Dimensionen von Verächtlichkeit da eigentlich drin stehen.
Ich muss mein Motto korrigieren, liebe Fugis. Ja. Und zwar, das Motto meiner Verachtung lautet, das ist viel schöner, Spießer an die Streckbank. Das ist sozusagen ein viel besseres Motto, weil es auch vielleicht ein bisschen befreiend wäre, nicht nur den Geist, sondern auch den Körper zu dehnen. Dann kann man wieder sagen, in Mens-Sahne, in Corpore-Sahne. Mein Lieber, jetzt kommt
aber bitte mit Sahne.
Letztes Thema. Dein letztes Thema vor der Sommerpause, das allerletzte Fugengold-Thema vor der Sommerpause. Fugis, Drama, Drama, Drama. Es ist ein Artikel vom 21.07., also von, wenn ich jetzt richtig zurückrechne, Sonntag. Am Tag, dass du mich verlassen hast, nach Hamburg wieder gefahren bist. Es ist ein Artikel von WDR, von Martin Henning. Reportage zum CSD in Köln, so dringend wie vor 50 Jahren. Am Sonntag ging der CSD in Köln mit einer großen Demoparade zu Ende. Die Teilnehmenden betonten, so wichtig wie 2024 war sie selten. Den ganzen Sonntagmorgen hat es geregnet. Doch kurz nachdem sich die CSD-Demoparade um 11.35 Uhr auf der Deutzer Brücke in Bewegung setzte, bricht die Sonne durch den bewölkten Himmel. Viva Colonia dröhnt aus den Boxen und bringt die Demonstrierenden in Stimmung. Roman und Dino sind Teil einer Wohnmobilgruppe, die sich jedes Jahr am gleichen Punkt auf der Deutzer Brücke trifft. Roman nimmt zum 15. Mal an der CSD-Demo teil, Dino ist sogar schon zum das 20. Jahr dabei. Sie haben sich ein Pavillon aufgebaut und jeder hat einen Bollerwagen mit Essen und Getränken mitgebracht. Wir bewegen uns gerade rückwärts. Roman und Dino sind zwei der mehr als 1 Million Besucher, die hier in Köln Flagge zeigen. Zitat: Es ist ein Zeichen, dass wir präsent sind in der Gesellschaft, sagt Roman. Im Alltag verkleidet man sich, weil man nicht so sein kann, wie man möchte. Hier kann man sich ausleben. Dass die Demo wichtig ist, betont auch Roman. Wir als Gesellschaft bewegen uns gerade rückwärts. Die Stimmung ist brutaler und härter als in den 90ern, sagte er. Ich gehe mit meinem Mann nicht mehr Händchen halten durch die Stadt, denn ein blöder Spruch ist das Minimum, was man abbekommt. Katholische Kirche erstmals beim CSD vertreten. Und dennoch scheint es an Stellen Fortschritt zu geben, die man eher nicht erwartet hätte. 2024 nimmt erstmals die katholische Kirche am CSD teil. Am Mittwoch und Freitag hat sie unter dem Motto, und jetzt halte ich fest, oh Gott, ich bin kurz vorm Kotzen, God meets gay. God meets gay.
Nein.
Zwei Veranstaltungen organisiert.
Nein.
Doch, und möchte, ich kann nicht mehr, damit Weltoffenheit demonstrieren. Das sorgte bei konservativen Christen für Unmut. Lissy ist für die Demo mit ihren Freunden Kira und Noah aus dem Westerwald angereist. Sie sagt zu den Bemühungen der katholischen Kirche, Zitat, man kann Veränderungen nicht aufhalten und ich finde, man sollte das schon positiv wahrnehmen. Wenn die Religion für Menschenrechte steht, dann sollte man das auch nach außen zeigen, Zitat Ende. Ein Mittelfinger für die junge Union. Auf den Straßen ist die Stimmung am Sonntag gelöst. Männer mit Pub-Play-Masken feiern friedlich neben älteren Silver-Gays und Familien mit Kindern. Menschen aller Ethnien, Religionen und Altersgruppen sind nach Köln gekommen. Ein Zuschauer namens Simon freut sich, als auf einem Wagen spontan ein Geburtstagsständchen für ihn angestimmt wird. Am Straßenrand verteilen die Cousinen Christina und Amanda Free Hugs, also kostenlose Umarmung, und natürlich werden ganz viele Laola-Wellen angestimmt. Aber es wird auch politisch. Als der Wagen der jungen Union über die Ringe fährt, hält eine Zuschauerin den Feiernden ihren Mittelfinger entgegen und abseits der Parade demonstriert eine Gruppe pro-palästinensischer Aktivisten gegen die Unterdrückung queerer Menschen in Israel. Das sorgt für Diskussionen. Das ist nicht der Kölner Karneval. CSD ohne Politik geht nicht. Da sind sich sowohl die Veranstalter als auch die Teilnehmenden und Zuschauer einig. Zitat, man darf nicht vergessen, hier ist eine Demonstration angemeldet, Zitat Ende, sagt Ares, der mit Kumpel Titkrakin aus Karlsruhe angereist ist. Zitat, das ist nicht der Kölner Karneval, wir kämpfen hier für unsere Rechte, Zitat Ende. Für seine Überzeugung einzustehen sei aktuell sogar fast so dringend wie vor 50 Jahren, betont Ares. Wenn wir uns anschauen, was hier an rechten Bewegungen abgeht, es ist wichtig, dass hier etwas passiert und dass es so groß ist, Zitat Ende. Er und mehr als 1 Million anderer Besucher der Demo mit 65.000 Teilnehmern an der Parade haben am Sonntag ein Zeichen gesetzt.
That's it.
That's it.
Okay, wow. Oh, Markus, ich bin immer noch God meets gay. Ich bin erschüttert und hochgradig amüsiert. CSD in Köln. Okay, der ging ja die letzten Wochen schon durch verschiedene Städte. Demo-Parade. Vielleicht Ich weiß nicht, ob sie wichtiger denn je ist oder wichtiger wie eh und je. Dem müssen wir jetzt mal in der Diskussion ein bisschen auf die Schliche kommen. Es ist spannend, wie der Artikel noch so eine Kurve nimmt. Ne? Die erste Hälfte dachte ich, es geht tatsächlich darum, wie weit ist Enttabuisierung in Anführungsstrichen vorangeschritten. Es ist leider nicht in der Normalität beziehungsweise im völlig egal angekommen. Es ist natürlich, ich glaube, auf so einem CSD erlebst du diese Spaltung, die gerade in allen möglichen gesellschaftlichen, politischen Feldern so extrem spürbar ist. Diese Spannung, diese Lage, die sich vermeintlich gegenüberstehen, die auch ehrlicherweise durch viel Boulevard und viel Berichterstattung natürlich noch viel stärker sich gegenübergestellt werden mit verhärteten Fronten. Das hat leider jetzt nicht nur mit dem CSD und der LGBTQIA-Plus-Szene zu tun. Das hat ja mit verschiedensten Lebensentwürfen, mit Herkünften, mit politischer Haltung zu tun, was irgendwie zugespitzt wird und immer stärker gegeneinander steht irgendwie. Ja, das war so meine Gedanken zur ersten Hälfte. Und dann kam die katholische Kirche und macht beim CSD mit. Wie geil ist das denn? Und dann auch noch, also sie hat das Propagandatool für sich entdeckt, da irgendwie auch einen kleinen, ich weiß nicht, war es ein kleines Papamobil, haben sie mit einem Kreuz haben sie durch die Straßen getragen in Regenbogenfarben. Ich weiß nicht, wie sie da mitgelaufen sind oder aufgekreuzt sind, aber God Meets Gay ist ein irres Motto, vollkommen. Also auf der einen Seite ne, da wieder mitzulaufen und auf der anderen Seite dann so ein Motto zu wählen, was überhaupt gar nichts erstmal sagt. Ne? Das ist auch voll die Worthülse. Also Gott trifft Homosexuelle. So, okay, verurteilt er sie dann? Bekehrt er sie? In Anführungsstrichen heilt er sie? Oder sind sie jetzt akzeptiert? Ist das jetzt okay? Also erstmal völlig offen gelassen, auch von dem Motto und halt richtig bitter instrumentalisiert. Ne? Dass die Kirche dann Stand hat, ist so wie Firmen, die Pride Flags in ihren Profilbildern haben während Pride Month. Das bedeutet, glaube ich, erstmal einfach nur ein Scheiß. Und deswegen ist mein Motto der Verachtung natürlich für dieses Thema, sich engagieren statt instrumentalisieren lassen.
Yes. Also mein Motto wäre gewesen, Gott ist gay. Also das wäre ein konsequenter, nein, das wäre nicht mein Motto gewesen. Aber ich finde, was ganz wichtig ist, ist Sichtbarkeit, die Politik der Sichtbarkeit an allen sozialen Orten. Das ist das eine, das wichtig ist. Und das eben nicht nur einmal im Jahr, wenn CSD ist, sondern jeden Tag. Sichtbarkeit gegen Diskriminierung, Sichtbarkeit gegen Ausgrenzung, Sichtbarkeit, gegen Gefährdung von dem, was vermeintlich nicht normal, nicht erlaubt, was verboten ist und so weiter, was ja nur in sehr, sehr, ich möchte es jetzt nicht diskriminieren, aber in sehr engen Hirnen sozusagen als nicht normal, als nicht gesellschaftsfähig und so weiter projektiert wird, ja. Und deshalb brauchen wir Sichtbarkeit, wir brauchen die Sichtbarkeit nicht nur einmal am Tag, wir brauchen sozusagen auch die große Zahl, nicht nur irgendwie sagen, wir reden hier über Nischenthemen, das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, die Anliegen, die Kämpfe des CSDs sind ein gesamtgesellschaftliches Thema, die Sichtbarkeit brauchen und die was brauchen, was wir auch schon wieder vorletztes Mal betont haben, nämlich Allyship. Und dass ich eben gerade nicht queere Menschen für queere Menschen engagieren, dass sich Menschen, die nicht selber sozusagen zur LGBTQ-Plus-Szene gehören, sich für die LGBTQ-Plus-Szene engagieren und so weiter, ja, dass sie ihre Flaggen zeigen, also ihre Haltung zeigen, ihre Unterstützung geben, helfen, sich gegen Diskriminierung zu engagieren, an den Orten, an denen sie stehen, bei ihrer Arbeit, im Verein, beim Sport, auf der Straße, im Alltag, im Pub, auf dem Weg, wenn es auf dem Weg nach Hause ist und so weiter. Also genau das ist etwas, wofür der CSD, ja, seit es den CSD gibt, wirbt und steht und der uns einfach immer wieder ein Zeichen geben soll, dass, wenn es vielleicht kleine Fortschritte gegeben haben wird, die hat es gegeben, aber sie sind klein. Auch wenn die Gruppen wächst, die Allies größer werden und so weiter, reden wir hier immer noch über ein ganz großes Thema der Diskriminierung, der Ausgrenzung, der Stigmatisierung, der Markierung und so weiter. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde auf der einen Seite. Und dann, wie du sagst, wirklich, also Instrumentalisierungsgeschichte der Kirche. Also wenn wir jetzt anfangen würden, über die Sündengeschichte der Kirche zu sprechen, ja, dann solltet ihr mal Karl-Heinz Deschner lesen, da könnt ihr über die Kriminalgeschichte des Christentums reden, da könnt ihr darüber reden, wie viele Kinder, die gezeugt worden sind, von Geistlichen und so weiter ermordet worden sind, wie dann auf einmal, ne, auch die ganze, also wir können jetzt einfach die Religionsgeschichte eben auch als Kriminalgeschichte lesen, als Geschichte von Ausgrenzung, von Morden, von Diskriminierung, von Stigmatisierung und so weiter, von Missbrauch, ja, auch ein ganz, ganz großes Thema innerhalb der katholischen Kirche, die Missbrauchsgeschichte, kein Strafsystem, man wird versetzt und so weiter, also man wird auch noch geschützt, man wird denkt also und so weiter. Und dann sozusagen God meets gay ist so, naja, Gott trifft die Sünder und dann redet er mit ihnen und so weiter. Und das ist so, oh, so unangenehm, das ist so falsch, das ist so instrumentalisieren, dass ich darin keinen Fortschritt, keinen Progress sehe. Und jemand wie die Junge Union, da mal so Halleluja, also gut, dass die Jungen, so gut, dass die CDU oder die Vertreter der CDU, CSU und so weiter teilnehmen, ja, aber was heißt das denn, wenn man sich die Politik anschaut? So, ja, und also das sind alles so diese Instrumentalisierungen, also auf der einen Seite Plädoyer für Allyship, auf der anderen Seite ein starkes Plädoyer gegen Instrumentalisierung. Da müsste ich auch sagen, auch wenn der CSD offen ist dann für alle, müssen wir auch sagen, nee, sorry, also solange die Kirche sich nicht in die richtige Richtung bewegt, dann kann sie auch draußen bleiben. So.
Ja, hundertprozentig. Sehr, sehr schön, Markus.
Hands up!
Das waren Hands up, Füße hoch.
Fugis, 7 Monate.
An.
7 Monate Fugengold liegen wieder hinter uns. Marco und ich wissen gar nicht mehr, in welcher Folge wir sind. Es sind locker über 100 Folgen. Die wir jetzt schon in
deutlich.
Ja, so in 2 Jahren und X gemacht haben. Vor 2 Jahren sind wir gestartet, das wollen wir auch nochmal hier loswerden. Also im Juli 2022 mit einer Folge zu Reich und Schön, Frederik Lau und Kida Kodar Ramadan, Kida Kodra Ramadan, Entschuldigung. Und da waren wir kurz, da waren wir knapp, da waren wir 30 Minuten Verehrung, Verachtung, rein, raus, zack, zack, zack. Dann wurden wir episch lang, dann haben wir immer wieder was verändert, bis hin zu den Kartoffelsalat- und Würstchenzählungen. Und nach der Sommerpause werden wir wieder anders sein, das können wir euch versprechen. Aber bevor wir euch mit warmen Worten entlassen, möchten wir noch einmal in den Wrap-up kommen zur Haltung.
Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen wir aus der Gegenwart.
So, ja, ich durfte zuerst verehren, verachten und so weiter. Ich hatte was zu Hautpilz, ich hatte was zu Körperschmuck und ich hatte was zu Sadomasochismus. Und mein Zusammenfassungsmotto ist, häufig hilft der Blick unter die Oberfläche.
Sehr, sehr schön, Markus. Ja, Fugis, was hatte ich? Ich hatte die wahrscheinlich neue Präsidentschaftskandidatin in den USA, Kamala Harris. Ich hatte Gleichberechtigung und ich hatte den CSD in Köln mit der katholischen Kirche. Und als Haltung, ich kann es nicht so ganz zugespitzt formulieren wie du, mein Lieber, aber ich habe mal wieder, auch abschließend, wie so oft, fasst man sich in die Zeitung, ins Magazin an den Kopf und fragt sich, wie denn genau die Rolle von Medien und Nachrichten und Boulevard und allem dazwischen und dem Feuilleton denn genauso aussieht und wann wir uns das eigentlich neutral wünschen und wann einend und wann spaltend und wann denn eigentlich genau wie und dass es sich lohnt, da genau hinzuschauen. Denn, und das wäre so mein Haltungsthema für die nicht nur diese Folge, sondern irgendwie die ganze letzte, wenn man es Staffel nennen will oder die letzte Zusammenfassung vor dieser Pause. Ich glaube, wir brauchen mehr Haltung denn je in diesen Zeiten. Und deswegen freue ich mich, dass wir in 8 Wochen auch wieder zurückkommen und für euch weiterhin die Haltung in den Schlagzeilen und im Feuilleton suchen werden.
Ja, ihr Lieben, wir werden Fugengold wieder ein bisschen verändern, wie wir das immer machen. Uns wird es ja schnell fad mit uns selbst und mit unseren Ideen. Wir merken oft, wie scheiße die sind, merken wir ganz schnell. Dann müssen wir das wieder anders machen. Also es wird wieder was anders werden. Vielleicht aber viel, vielleicht wenig. Man weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Wir wissen es selber nicht, was passiert damit. Auf jeden Fall wird es im Oktober weitergehen. Das wissen wir hundertprozentig. Letztes Jahr haben wir euch eine liebevolle Sommerpausenbegleitung geschenkt mit Cocktailtipps, literarischen Themen und so weiter. Und diesmal läuft das Spiel anders. Wir beliefern euch immer, aber ihr beliefert uns nicht. Und wir werden zu Nicolas Cage. Nicolas Cage, vielleicht wisst ihr das unter euch, kann für Low-Budget-Filme engagiert werden. Und sein Low-Budget-Honorar sind 1 Million US-Dollar. Also wirklich billig. Ganz einfach, schmeißt zusammen im Freundeskreis, könnt ihr euch Nicolas Cage für euren neuen Film gewinnen. Aber die Voraussetzung ist, und das ist so, ihr müsst Nicolas Cage einen Liebesbrief schreiben, warum er sozusagen der Größte, der Geilste, der Beste, der Schönste, der Klügste, der tollste Schauspieler und so weiter ist. Und ihr werdet diesen Brief in wahrscheinlich 10 verschiedenen Variationen schreiben müssen, weil ihr schickt ihn an das Management und Nicolas Cage gibt ihn mit Überarbeitungshinweisen zurück. Bis ihr das Glück habt, es ist tatsächlich das Real Story, bis ihr sozusagen das Glück habt, dass er entweder mitspielt oder eben nicht. Und deshalb spielen wir jetzt Nicolas Cage. Wir werden jetzt ein Nicolas Cage und 2 Nicolas Cage. Und wenn ihr noch ein bisschen Programm von uns wollt in der Sommerpause, müsst ihr über die Direct Message bei Instagram oder über die E-Mail-Funktion unserer Webseite uns einen Liebesbrief, natürlich nicht an Marc Thaddäus Süß und an mich, sondern an Fugengold, an das Format, an die Inhalte, an die Haltung schreiben. Mindestens eine DIN A4-Seite ist bei uns die Vorgabe. Wir werden euch dann auch Korrekturen zurückschicken und so weiter. Und ihr schreibt ganz liebevoll, also ne, warum ihr Fugengold doch nochmal in der Sommerpause mit irgendwas hören wollt, ob es klein ist, ob es groß ist, wie auch immer. Und was sozusagen euer Wunsch wäre. Wir werden natürlich keine Folge machen, wir werden keine halbe, keine Viertelfolge machen. Wir werden uns dann überlegen, wenn der Liebesbrief unser Herz erreicht, wie wir ihn umsetzen werden. Also schreibt kräftig Liebesbriefe, aber schreibt sie. Und eine DIN A4-Seite ist vorgegeben. Ihr wisst, eine Normseite, 3.800 Zeichen. Je schöner gestaltet, je schöner geschrieben, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Das ist die Aufgabe für euch, wenn ihr in der Sommerpause etwas von uns wollt.
Fantastisch. In diesem Sinne, liebste Fugis, Markus Fleet von Alcatraz, ich klaue die Unabhängigkeitserklärung, ihr schreibt Briefe an uns. Ich freue mich ein bisschen auch auf den Urlaub, die 8 Wochen. Ja. Wir werden euch selbstverständlich nicht verraten, was wir machen. Wenn ihr den Director's Cut Behind the Scenes wollt, folgt uns mit Fugengold und allen anderen Accounts auf Instagram. Da gibt es so kleine Sneak Previews. Und ansonsten, Fugis, sage ich einmal und jetzt für 8 Wochen gültig, bleibt golden und wir
sehen uns auf der anderen Seite.
Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.